Wie sieht eigentlich das Controlling in Familienunternehmen aus und wie kann ich als Finance und Controlling diesen Wandel aktiv mitgestalten? Darüber habe ich einen Fachartikel in der Controlling und Management Review aus dem Oktober geschrieben, Ausgabe 525. Und ja, wer nicht lesen möchte, der kann hier zuhören und ich erzähle ein bisschen frei Schnauze, was in diesem Artikel steht. Aber lesen lohnt sich trotzdem. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zurück zu den Davicon CFO Insights. Ja, ihr habt's gemerkt, ich habe eine längere Pause gemacht und zwar kamen einmal die Sommerferien dazwischen. Ehe man sich versehen hat, war dann auch der Sommer um und der Herbst und passend zur Zeitumstellung melde ich mich aber jetzt zurück und ich kann euch sagen, ich habe mir trotzdem einige Gedanken gemacht, was man so an wichtigen, praxisrelevanten Themen dann demnächst auch hier im Podcast hört. Also lasst euch da überraschen. Die Zeit habe ich auch anderweitig genutzt. Der ein oder andere hat es gesehen. Ich habe in der Controlling und Management Review einen Artikel zu Controlling in Familienunternehmen geschrieben und durfte dort ein bisschen so aus der Praxis berichten, was mir immer wieder begegnet und wie man dann auch das Controlling in unternehmergeführten oder unternehmerinnengeführten Unternehmen optimieren kann. Und wer den Artikel nicht gelesen hat, der sollte einfach jetzt zuhören, weil ich werde ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und nicht nur das, was ich in dem Artikel geschrieben habe, hier euch erzählen, sondern vielleicht auch darüber hinaus noch die ein oder andere Feststellung, die ich so gemacht habe. Vielleicht erstmal so ein bisschen zur Einordnung. Was sind eigentlich Familienunternehmen? Und natürlich gehören da die großen Würz und Boschs dieser Welt dazu, die natürlich Milliardenumsätze machen und geführt werden, wie ein Konzern geführt werden muss. Aber vergessen wir dabei ganz oft das, was man auch so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft nennt, nämlich den klassischen Mittelstand. Und da sind natürlich sehr viele Unternehmen in zweiter, dritter oder sogar noch längerer Generation geführt. Oder auch da, wo ich sehr stark bin, Eigentümer geführt, vielleicht auch erst erste Generation, wo jetzt aber im Rahmen von Nachfolgethematiken ein Übergang stattfinden soll. Und deswegen alles, was ich hier und auch in dem Artikel so beschrieben habe, bezieht sich auf diese Kerngruppe und eigentlich auch meine ganz subjektiven Empfindungen. Aber da ich das immer wieder feststelle, so das ein oder andere, ja, nehme ich für mich mal in Anspruch, dass es auch eine gewisse Allgemeingültigkeit hat. Aber gleicht das auch gerne mal ab mit dem, was ihr in eurem eigenen Unternehmen seht oder wie ihr selber arbeitet, je nachdem, ob ihr Unternehmenseigentümerin seid oder vielleicht im Finance und Controlling arbeitet. Also meine Erfahrung ist, dass solche familiengeführten Unternehmen in der Regel eher langfristig agieren. Und ein Wort, was ich dabei immer wieder höre, ist Verantwortung. Wir haben Verantwortung für unsere Mitarbeiter, wir haben Verantwortung für unsere Lieferanten. Wir haben Verantwortung für unsere Kunden. Und da wird dann halt nicht auf den kurzfristigen Effekt geguckt. Das heißt, es kommt eine Preissteigerung rein vom Markt. Die wird nicht unbedingt sofort weitergegeben, auch wenn man weiß, an der Stelle habe ich jetzt eine Problematik, was meine Profitabilität angeht. Ist natürlich was ganz anderes, wenn man in einem börsennotierten Unternehmen arbeitet, wo solche Dinge natürlich dann auch zu Rechtfertigungsgründen führen, bei Hauptversammlungen, Gesellschaftern, Aktionären, Investoren. Das habe ich, ich sag mal, fast ein bisschen zum Glück in so mittelständischen Unternehmen nicht unbedingt in dem Ausmaß. Der Nachteil liegt aber dann auch wiederum auf der Hand, nämlich wenn ich so langfristig denke und diese kurzfristigen Handlungsdruck nicht habe, führt das in meiner Wahrnehmung zumindest zu einer gewissen Trägheit, auch zu ein bisschen Hoffen und Bangen, naja, wenn die Lieferantenpreise jetzt höher geworden sind, der Markt wird sich auch schon wieder beruhigen, das wird auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Und diese Trägheit, die ist ganz, ganz gefährlich und deswegen rückt auch in diesen mittelständischen Unternehmen das Controlling und die Finance immer weiter in den Fokus. Gerade im Moment, wo wir sehr viel Unsicherheit im Markt haben, wo sehr viel wirtschaftlicher Pessimismus da ist und dieses, das ist schon immer gut gegangen, doch nicht mehr ganz so gut funktioniert, wie es in der Vergangenheit war und deswegen sich auch zunehmend Unternehmerinnen, Unternehmer im Mittelstand die Frage stellen, wie stelle ich meine Finance eigentlich richtig auf? Und da die meisten von euch eine Finance und ein Controlling haben, werde ich euch jetzt im ersten Schritt mal ein paar Herausforderungen nennen, die mir immer wieder begegnen und an denen man arbeiten kann, um seine Finance richtig aufzustellen. Und jetzt wechsle ich mal wieder ein bisschen die Perspektive und komme von der Finance- und Controlling-Seite, nämlich dass die Abteilungen, die ich so mit betreue, ein Problem haben in solchen Unternehmen, nämlich dass es extrem viele Stakeholder gibt. Und dann geht die Arbeitsbelastung für das Controlling oftmals über das monatliche Reporting hinaus, weil ja durch diese Offenheit, die solche Familienunternehmen auch haben, schnell mal ein direkter Zugriff auf das Controlling da ist und Teammanager Dinge anfordern oder auch mal Kunden anrufen und sagen, kannst du mir nicht eine Aufstellung der Umsätze machen, die ich mit dir hatte letztes Jahr, oder auch Lieferanten, die sagen, irgendwo habe ich hier einen debitorischen Kreditor, sprich eine Überzahlung, kannst du mal für mich klären, wann wir zu viel gezahlt haben. Und das ist gar nicht so selten und führt dann auch zu einer starken Arbeitsbelastung des Finance und Controlling. Ich hatte letzte Woche noch genau exakt einen solchen Fall, nämlich dass innerhalb des Unternehmens Mitarbeiter verantwortlich beim Controlling Zahlen anfordern, die dann von dem BI-System in Excel übertragen werden, nur damit man dann eine Excel-File wieder rausschicken kann. Das ist natürlich so, wie es überhaupt nicht funktionieren soll und führt dann dazu, dass so eine Finance- und Controlling-Abteilung schnell überlastet ist. Ist aber leider gar nicht so selten. Also hinzu kommt, dass in mittelständischen Unternehmen natürlich das Controlling meistens sehr generalistisches Financial Controlling ist. Das heißt, wir haben nicht unbedingt ein Produktionscontrolling oder ein Vertriebscontrolling. Und deswegen landen dann im Grunde genommen alle Anfragen in einer Abteilung. Und ich nenne das Ganze dann einfach mal Herausforderung Nummer 1, dass es sehr viele Stakeholder gibt, die mit Ad-Hoc-Anforderungen zum Controlling kommen. Mit der entsprechenden Belastung dann auch für genau unsere Abteilung. Herausforderung Nummer 2 ist für mich die zunehmende Komplexität des Controllings. Man fängt ja irgendwann mal an mit einem ganz normalen Monatsreporting und dann sitzt man im Management-Meeting und es kommt zum Beispiel die Frage, wie sieht eigentlich mein Age-Debtor-Report aus? Dann bereitet das Controlling den vor und dann heißt es, sieht ja gut aus, den nehmen wir jetzt ins regelmäßige Reporting auf. Weiter geht's mit Peaks im Januar, Februar, März, wo ich vielleicht hohe Krankheitsraten habe, also nehme ich eine Krankheitsstatistik mit auf über alle Abteilungen. Auch die wird Teil des regelmäßigen Reportings. Und so wird mein Reporting dicker und dicker und natürlich auch die Arbeit, die ich dafür leisten muss, dieses Reporting zu erstellen. Und schleichend steigt natürlich die Arbeitsbelastung in Finance und Controlling und nicht selten auch die Frustration, die ich so dann in diesen Abteilungen erlebe, weil natürlich die Frage ist, wer guckt sich das eigentlich an? Oder manchmal habe ich das doch im regelmäßigen Reporting und die Ad-Hoc-Anfragen, kannst du das mal erstellen, kommen trotzdem noch. Und dann sage ich, wieso haben wir doch auf Seite 95 in meinem Reporting, guckt sich das eigentlich kein Mensch an? Wofür mache ich eigentlich meine Arbeit? Meine Empfehlung an der Stelle ist, das Reporting mindestens einmal im Jahr durchzugehen, mit allen Verantwortlichen mal zu hinterfragen, welche Berichte brauche ich eigentlich wirklich davon und welche vielleicht nur situativ oder nur in bestimmten Monaten, und dann entsprechend das Reporting auch viel spezieller und zielorientierter aufzubauen. Nur, oftmals ist man ja als Finance und Controlling dann nur Dienstleister im Unternehmen und viele trauen sich dann halt nicht, diese Frage mal zu stellen, wofür und weshalb und warum. Trotzdem, meine Empfehlung, macht das unbedingt und nutzt dann die Zeit, die frei wird, um auch die Dinge zu messen, die heute vielleicht in dem Reporting definitiv noch fehlen. Und damit kommen wir zur Herausforderung Nummer 3, nämlich fehlende Informationen. Und das ist wirklich ein Klassiker, weil das auch immer wieder Thema in meinen Projekten ist, nämlich dass ich Informationen benötige, die ich heute gar nicht habe, weil sich einfach mein Geschäftsmodell geändert hat. Gehen wir mal von IT-Unternehmen aus, die vielleicht Beratung gemacht haben, irgendwann auch Produktgeschäft, dann misst man vielleicht Lizenzen. Aber was ich nie gemacht habe, ist mal die Kosten der Produktion dieses Softwareprodukts dagegen zu rechnen oder der Vertriebsaufwand. Oder wenn ich von, auch ein Klassiker, den ich schon hatte, von einem Handelsunternehmen in ein Produktionsunternehmen wandle, ich habe aber immer noch nicht die Informationen zum Produktionscontrolling. Ja, dann seht ihr, diese Trägheit, die ich ganz am Anfang mal beschrieben hat, die zieht sich dann hier auch durch. Und wie will ich denn dann Unsicherheiten im Markt erkennen oder auf Wettbewerbssituationen reagieren, wenn mir diese Informationen fehlen? Fängt an bei fehlenden Kostenstellen, bei Dimensionen in meinem ERP-System, die mir fehlen, die ich nicht messen kann. Und es nicht anzugehen, das führt dazu, dass ich diese Transparenz Transparenz halt niemals bekomme. Und hierbei beziehe ich mich nicht nur auf Finanzkennzahlen, die man vielleicht über eine richtige Kostenstellenstruktur bekommt, sondern vor allem auch über KPIs, mit denen ich dann bestimmte Maßnahmen, beispielsweise in der Produktion, auch meinen Produktionsmitarbeitern erklären kann. Weil am Ende ist Finance und Controlling ja Transparenz und Kommunikation. Und deswegen ist es so wichtig, sich da mal Gedanken zu machen, was ist denn das, was jeder braucht, um gut arbeiten zu können. Warum wird das nicht angegangen? Neben der meistens zeitlichen Überlastung habe ich hier noch einen Klassiker, nämlich meine Herausforderung Nummer 4. Und eigentlich müsste die vielleicht sogar ganz am Anfang stehen, nämlich organisatorische Prozesse oder halt, wenn es die nicht richtig gibt. Und das ist etwas, was ich fast in jedem Workshop ganz nach vorne stelle, nämlich wie ist eure Finance eigentlich organisiert? Und dann stelle ich meistens fest, so eine richtig formelle Organisation gibt es gar nicht. Das fängt an damit, dass ich keinen Abschlusskalender habe. Das heißt, die Schnittpunkte, die ich mit bestimmten Abteilungen habe, sind gar nicht aufeinander abgestimmt. Brauche ich bestimmte Informationen aus der Personalabteilung, dies aber komplett im Urlaub. Ja, da muss ich halt warten, bis die wieder da sind oder irgendwie grob immer einen Daumen schätzen. Das gleiche gilt für Rückfragen, die ich vielleicht habe, warum bestimmte Rechnungen nicht gestellt wurden im Vertrieb oder warum es Gutschriften gibt. Und deswegen macht es definitiv Sinn, sich einmal Gedanken zu machen, welche Informationen brauche ich eigentlich bis wann, von wem, um dann den Abschluss auch zeitgerecht, und mit zeitgerecht meine ich spätestens nach 7 Arbeitstagen sollte ein kompletter Abschluss stehen mit Rückstellungsbildung, Anlagebuchhaltung und so weiter, also wie ein kleiner Jahresabschluss. Wenn ich beide Augen zudrücke, vielleicht noch 10 Tage. So, die Organisation geht aber natürlich noch weiter. Das fängt auch in der eigenen Abteilung an. Wer kann mich eigentlich vertreten, falls ich mal krankheitsbedingt ausfalle? Oder liege ich dann wie die Schildkröte auf dem Rücken und ja, muss mich irgendwie anders behelfen, um überhaupt noch irgendwo Transparenz im Unternehmen zu haben und es steuern zu können? Deshalb ist es mir da immer ganz wichtig, dass ich mindestens 2 habe, die rudimentär zumindest den anderen ersetzen können. Das hat auch den Vorteil, dass, wenn das mal jemand Neues macht, zum Beispiel die Kreditoren, die seit 20 Jahren von der gleichen Buchhalterin gebucht wurden, nun von jemand anderem gebucht werden, dann fallen manchmal auch Prozessverbesserungen auf oder so diese kritische Rückfrage, warum machen wir das eigentlich so? Und dann dieses, na, das haben wir immer schon so gemacht, vielleicht mal hinterfragt wird und man bessere Prozesse einfach auch hinbekommt, indem man Softwaremodule nutzt, die man vielleicht bislang noch nicht genutzt hat. Nur so als ein Beispiel. Ein bisschen müsst ihr darauf achten, dass ihr, wenn ihr solche Vertretungsregeln habt, die Separation of Duty einhaltet. Das heißt, der Klassiker, dass zum Beispiel der Kreditorenbuchhalter nicht gleichzeitig die Bank buchen kann, um einfach solche, ja, Betrugsmöglichkeiten oder Unterschlagungsmöglichkeiten zu verhindern. Ich will da niemandem was Böses, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Wirtschaftsprüfersicht, dass ich auf solche Dinge immer besonders achte und leider auch schon gesehen habe. Führt mich direkt über zur Herausforderung Nummer 5, nämlich ich brauche erstmal gute Leute, weil in der Regel hätte ich ja vielleicht gerne eine Vertretungsregel, ich finde aber eigentlich niemanden. Und deswegen ist es nicht selten, dass dann sich vielleicht ein Auszubildender in diese Finance-Rolle rein entwickelt, natürlich aber dann nicht die Fachkenntnisse unbedingt mitbringt, die er oder sie haben sollte oder noch nicht hat. Und gerade bei den Familienunternehmen, die dann halt nicht unbedingt in den großen Ballungsräumen sitzen, ist natürlich dann auch die Problematik, wie kriege ich denn eigentlich dann auch Leute an mich gebunden oder Leute, jetzt mal böse gesprochen, ins Dorf, wenn nicht nur das Gehalt zählt, sondern auch ein attraktives Umfeld. Und das ist in der Tat ein Problem, wobei ich sehe, dass das sehr oft durch attraktive Arbeitgebermodelle gelöst wird. Dann sitzt die Controllerin vielleicht doch weiter in Frankfurt und kommt dann nur alle 2 Wochen oder einmal die Woche ins Büro, um mit den Stakeholdern zu sprechen. Wie wir da unterstützen können, das sage ich auch ganz ehrlich, ich mache es nicht selten, dass ich dann solche jüngeren CFOs oder auch komplette Abteilungen mit coache und dann immer Ansprechpartner bin, wenn an der Stelle jemand nicht weiter weiß. Ne, was ja auch ganz normal ist, man entwickelt sich in die Rolle rein und dann ist man ja erstmal relativ alleine im Unternehmen, und wenn man dann jemanden hat, dem man mal kurz eine Frage über den Zaun werfen kann oder man kann bestimmte Dinge gemeinsam diskutieren, dann ist das durchaus was, was ich auch gerne mache. Also wenn ihr da Bedarf seht für eure Abteilung oder für euch selbst, dann meldet euch gerne bei mir. Kommen wir zur Herausforderung Nummer 6, nämlich mangelnde Digitalisierung und Schatten-IT. Ja, auch das ist leider gar nicht so selten, dass ich dann so ein uralt ERP-System vor mir habe, mir eigentlich wünsche, das müsste mal angegangen werden. Es ist eigentlich auch schon seit 10 Jahren auf der Agenda, das mal zu tauschen. Aber A, war es beim letzten Mal ein Riesenschmerz, den man immer noch irgendwie so als Phantomschmerz spürt. Und zweitens ist das ja ein relativ großer Schluck aus der Pulle, auch finanziell, weil bei so einem ERP-System bin ich bei locker mal zwischen 200.000 und 1 Million Euro, die ich dort auf den Tisch legen kann. Und deswegen schiebt man dieses Thema immer weiter. Die Finance und das Controlling versucht irgendwo die aufkommenden Lücken zu schließen und baut eine Schatten-IT auf. Was meine ich mit Schatten-IT? Ja, IT-Tools, die nicht unbedingt abgestimmt sind mit der internen IT-Abteilung. Das können SaaS, also Software-as-a-Service-Tools sein. Ganz oft ist es das Power BI, was sowieso schon mitgegeben wird. Es wird auch sehr toleriert, wenn jemand das nutzt. Das entsteht meistens aus Eigeninteresse im Controlling, wird dann immer weiter ausgebaut, bis derjenige oder diejenige, die sich da eingearbeitet hat, gar nicht mehr hinterherkommt, Report zu bauen. Grundsätzlich etwas, was ich total befürworte, solche Dinge im Unternehmen zu haben und sich immer wieder zu hinterfragen, wie mich IT unterstützen kann. Ich sage aber auch ganz ehrlich, ein bisschen strategischer und ein bisschen mehr Fokus auf Datenschutz wäre nicht schlecht. Deswegen würde ich mir immer wünschen, dass eine Finance-Abteilung dort Hand in Hand mit der IT-Abteilung arbeitet und beide irgendwie einen Weg finden, solche Tools dann auch fest zu integrieren und dann aber auch mit allen Wenn und Abers. Gehe ich gleich aber auch noch näher drauf ein. Ja, und dann kommen wir zur letzten Herausforderung, die ich da in diesem Artikel beschrieben habe, nämlich auch das wiederum Klassiker, die mangelnde Datenqualität. Ihr kennt es auch unter dem Begriff Shit-In, Shit-Out. Das ist das, womit das Controlling oftmals zu leben hat, weil einfach diese auch eingangs schon zitierten Dimensionen nicht gepflegt werden, nicht richtig gepflegt werden, im CRM Dubletten angelegt und, und. Das heißt, man verbringt sehr viel seiner Arbeitszeit im Finance und Controlling damit, Datenbereinigung zu betreiben. Und eigentlich ist das ja Zeit, die wir eher in strategischen Analysen benötigen. Und ich glaube aber auch, wir machen uns dort das Leben selbst etwas zu schwer, weil wir es versäumen, dort mit denjenigen zu sprechen, die diese Dateneingabe machen und dort eindeutig auch zu erklären, was passiert eigentlich, wenn du einen Kunden doppelt anlegst, was bedeutet das für mich oder auch für Auswertungen, das vielleicht über Jahre gar nicht sichtbar wird, nur weil der Kunde ein bisschen anders heißt, dass die Umsätze nicht bei 10 Millionen liegen, sondern eigentlich bei 15 Millionen für diese Kundengruppe. So, das waren mal die 7 Herausforderungen, die ich so fast in jedem Familienunternehmen sehe, aber nicht nur im Familienunternehmen. Ich vermute mal fast, dass wenn wir in größere Konzernstrukturen gehen, im kleineren oder abteilungsbezogen ähnliche Probleme sehen. Und die Frage ist ja, was kann jemand in der Finance oder ein Controller in einem solchen Unternehmen jetzt tun? Und da eigentlich die gute Nachricht, recht viel, weil ich finde, dass es eine sehr hohe Wertschätzung der Finance gegenüber gibt in familiengeführten Unternehmen, weil, so wie ich es kenne, sitzt jemand aus der Finance eigentlich bei jeder Entscheidung, und so soll es ja eigentlich auch sein, mit am Tisch. Dafür ist aber meiner Meinung nach auch wichtig, dass ich dort jemanden in dieser Rolle habe, der ein gewisses Persönlichkeitsprofil hat, sich nicht scheut, Probleme offen anzusprechen, aber dann auch gleichzeitig eine Lösung anzubieten. Ne, weil niemand braucht jemanden, der alles doof findet, aber dann am Ende nicht sagt, wie man es besser machen kann. Jemand, der sehr stark im Projektmanagement ist, weil das ist das, was oft dann auch in beispielsweise diesen Digitalisierungsprojekten zu selten gesehen wird, dass es ja Menschen braucht, die Fäden zusammenhalten und die Kommunikation über verschiedene Abteilungen und Mitarbeiter und Personen im Unternehmen betreibt. Und da sehe ich im Grunde genommen einen CFO oder auch eine Finance-Abteilung als prädestiniert an, weil ich kenne keine andere Abteilung außerhalb des Top-Managements, wo so viele Fäden zusammenlaufen und wo man die Bedürfnisse der unterschiedlichen Akteure im Unternehmen besser verstehen würde, wenn man denn die Ohren aufhält und seinen Job richtig macht. Also wenn ihr selber in so einer Rolle seid und dann vielleicht auch so ein ERP-Projekt oder so eine Digitalisierung des Unternehmens mit betreuen dürft, scheut euch nicht, dort das Projektmanagement zu übernehmen, verlässlich zu sein, offene Kommunikation zu betreiben, Transparenz und auch mal Konflikte direkt anzusprechen, weil die entstehen in solchen Projekten ganz sicher. Und deswegen ist es wichtig, dass es dort Menschen gibt, die die Zusammenhänge verstehen. Wie gesagt, dafür ist für mich die Finance und das Controlling prädestiniert. Wenn man diese Herausforderungen hört, dann stellt sich natürlich am Ende die Frage, wie sieht eigentlich so ein optimales Reporting oder so eine Managementinformation aus? Und ich habe dazu eine Meinung, ihr könnt ja mal abgleichen, ob ihr das ähnlich seht, weil ich glaube, gerade in Familienunternehmen, in mittelständischen Unternehmen ist der Informationsbedarf nach wie vor sehr hoch. Das wird auch nicht aufhören, dass viele Stakeholder Informationen fordern. Und da ist es für mich auch wichtig, dass sie das tun, weil je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir das Unternehmen auch durch wirtschaftlich schwierige Zeiten lenken. Und in meiner optimalen Welt, mein Reporting-Schlaraffenland, ist es ein Self-Service, in dem sich jeder Stakeholder die Informationen, die er situativ oder für sein tägliches Arbeiten braucht, selber ziehen kann und er kann sich darauf verlassen, dass diese Daten stimmen. Klingt einfach, wie ihr eben an den 7 Herausforderungen gehört habt, nicht ganz so einfach. Aber genau daran müssen wir arbeiten, weil wir haben viele Herausforderungen im Moment. Wir müssen schnell agieren in dieser VUCA-Welt. Wir müssen auch mal Entscheidungen treffen, die wehtun und die dann vielleicht auch nicht immer diesem langfristigen Denken entsprechen. Aber es ist besser, dann zu handeln, wenn es wichtig ist, als zu spät. Und deswegen kann ich nur appellieren, an diesem Schlaraffenland zu arbeiten. Die Finance und Controlling hat da eine ganz aktive Rolle. Und auch das, was ich hier tagtäglich mit meinem Team mache, unterstützt genau diese Dinge. Also wenn ihr dort denkt, das macht Sinn, kommt auch gerne auf mich zu über die Webseite oder über LinkedIn oder sonst wo. Und wir reden mal, wie wir genau das schaffen können. Ja, das war die kurze Zusammenfassung des Fachartikels in der Controlling und Management. Ihr dürft das Ganze natürlich auch gerne nochmal nachlesen. Wenn ich mal einen Link bekomme, werde ich den in den Shownotes hinterlegen. Und ansonsten kann ich euch versprechen, auch wenn die Tage jetzt etwas kürzer werden und vielleicht die Pausen zwischen dem Podcast mal etwas länger, der Podcast wird weiter regelmäßig erscheinen. Und lasst gerne eine gute Bewertung da, schlagt Themen vor oder kommt vielleicht auch selber mal als Gast in den Podcast. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.